Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen schönen guten Tag. Aus dem Neumarter Studio liest Sie herzlich grüßen Gabi Mezi. Hier die Titel der Februar-Ausgabe des Funkmagazins. Eröffnung des Europäischen Kulturhauptstadtjahres Temeswar 2023. IFA Regionaltreffen in Temeswar. Bildband zur Russland-Deportation. Veranstaltungskalender 2023 der Gemeinde Nimes aus Ungarn und Buchvorstellung Die Schwarze Kirche zu Kronstadt Reformation und Wiederaufbau von Dr. Agnes Ziegler. Bunt und vielfältig, mit Beifall und kritisiert, aber vor allem belebt und belebend hat Temeswar das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2023 am Wochenende eröffnet. Unter den über 130 größeren und kleineren Events fand man auch so manchen deutschen oder deutschsprachigen Beitrag sowie Teilnehmer. Eine kurze, klangliche Zusammenfassung der Hauptereignisse versucht im Folgenden unsere Kollegin Astrid Weiß von Radio Temeswar mit Aufnahmen, die sie und ihr Kollege Adi Ardelan machen konnten.
Mit 130 Eröffnungsveranstaltungen an diesem Wochenende und so vielen Menschen, die mit gutem Mut und guter Laune nach Temeswar kommen, ist das klar, dass dieses Jahr ein Erfolg wird.
Mit diesen Worten kündigte bereits am Donnerstag in einem Interview der Bürgermeister der Stadt Temeswar, Dominik Fritz, das Eröffnungswochenende für das Europäische Kulturhauptstadtjahr an.
Und mich freut, dass eben doch ganz, ganz viele Temeswarerinnen und Temeswarer gesagt haben, wir wollen Teil davon sein. Firmen, die Sponsor machen. Wir haben über 1000 Freiwillige aus Temeswar, die mitmachen. Es sind Schulen, die jetzt dabei sind. Und genau darum geht es. Diese Kulturhauptstadt gehört nicht dem Rathaus oder dem Bürgermeister oder irgendjemand anderem, sondern diese Kulturhauptstadt gehört uns allen. Und es ist jetzt wirklich ein Jahr lang, in dem wir uns alle einbringen können und zeigen können, welche Energie in Temeswar steckt. Und darauf freue ich mich riesig und bin natürlich auch ein bisschen stolz auf diese tolle Stadt.
Am Freitagnachmittag wohnten sodann Kronprinzessin Margareta mit ihrem Gemahl Prinz Radu Duda, der rumänische Ministerpräsident Nicolae Ciucă, Kulturminister Lucian Romașcanu, EU-Kommissarin Vălean, Botschafter, Politiker und Kulturschaffende aus mehr als 50 Ländern der Gala-Veranstaltung in der Temeswarer Oper bei. Auch der deutsche Botschafter aus Bukarest, Dr. Peer Gebauer, war gekommen.
Es ist ein großartiger Tag für Temeswar. Endlich geht es los. Und jetzt freuen wir uns, dass wir alle hier in der Stadt sind und die große Prominenz, die zu dieser Eröffnung kommt, belegt, wie groß das Interesse ist. Deutschland wird sich nennenswert an dieser Kulturhauptstadt am Programm beteiligen, mit offiziellen Beiträgen. Im September etwa kommt ein großes Vorhaben, eine Gemeinschaftsarbeit des Theaters Altenburg-Gera hier mit der Partnerstadt. Es gibt andere Beiträge. Fritz Kalkbrenner, glaube ich, heute Abend legt auf dem Piazza Uniri. Und natürlich gibt es viele, viele weitere Kontributionen, Beiträge, nicht zuletzt der deutschen Minderheit, die verschiedene Veranstaltungen in den Rahmen der Kulturhauptstadt stellen wird. Also Deutschland wird einen erkennbaren Fußabdruck hinterlassen, wie es ohnehin ja gilt, dass das deutsche Erbe, die deutsche Kultur die Stadt Temeswar über Jahrhunderte geprägt hat.
Andrei Jeremia und seine Musiker traten zuerst auf. Dann gab es die Grußworte und zum Schluss die Ansprache des Temeswarer Bürgermeisters, der auch Sätze auf Ungarisch, Deutsch und Englisch umfasste.
In unserem Europa, das seinen Weg in diesem komplexen Jahrhundert erst noch findet, will Temeswar mit seiner Geschichte Mut machen. Vielfalt ist Kraftquelle. Kultur schafft Wohlstand.
Dominik Fritz war das. Die Gala wurde nebst dem dazugehörenden umstrittenen Jupp Öving-Klavierkonzert live im rumänischen Fernsehen übertragen. Derweilen startete an der Banatul Philharmonie im Kapitolsaal das Auftaktkonzert zum Kulturhauptstadtjahr Temeswar 2023.
Für uns war ein Vergnügen, hier Musik zu machen für so viele Leute. Und man hat diese strahlende Energie gemerkt von den Musikern und von das Orchester. Und wir freuen uns super sehr, dass wir das gemacht haben und dass die ganze Stadt involviert ist in die Eröffnung. Und wir freuen uns weiter über die nächsten Projekte, die wir für die Kulturhauptstadt vorbereitet haben.
So viel Harmoniedirektor Ovidiu Andreș. Es gab unter anderem die Rumänien-Erstaufführung des Konzerts für Horn und Orchester in B-Dur Opus 91 von Reinhold Glier zu hören. Die musikalische Leitung hatte Hauptgastdirigent Stefan Geiger inne. Mit einer Uraufführung beteiligte sich sodann auch das Deutsche Staatstheater Temeswar am Eröffnungsprogramm und brachte das Live-Hörspiel mit Publikum 1989 Ziffern auf die Bühne, aber auch in die Häuser und Radiogeräte der Hörerinnen und Hörer von Radio Romania Cultural, die die Performance live mitverfolgen konnten.
In lumea mea nu se schimba nimic. In lumea vecinilor mei nu se schimba nimic.
Das Stück war hauptsächlich auf Rumänisch, aber ein Klangerlebnis an sich, das auch die deutsche Minderheit in die Geschehnisse von Dezember 1989 verortete. Das Departement für interethnische Beziehungen war durch Unterstaatssekretär Thomas Schindelario am Wochenende bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten.
Wir sind kein offizieller Partner der Kulturhauptstadt hier. Aber auf der anderen Seite gibt es Kultur wie jedes Jahr, Veranstaltungen aller Art. Da gibt es einige vielversprechende Ansätze. Schließlich wird es einen Stadtschreiber hier geben und da wird an einem Theaterstück schon eifrig gearbeitet, was in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinschaft auf die Bühne gebracht werden soll. Es werden sich sicher auch noch andere Möglichkeiten geben, zumindest dabei zu sein, verbal zu unterstützen und ja, wenn die Akteure planen, etwas Größeres oder etwas Kleineres, die Partnerschaft des Departments suchen, dann sind wir offen dafür und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten der guten Sache zum Erfolg zu helfen und natürlich werden wir in Temeswar auch präsenter sein, vielleicht auch mit der einen oder anderen zusammenfassenden Veranstaltung oder Ausstellung.
Bereits am Freitagnachmittag waren die meisten in Temeswar diese Wochen noch zu besichtigende Ausstellungen eröffnet worden, von denen die Retrospektive auf Viktor Brauners Werk auch vom DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz als die wertvollste eingeschätzt wird.
Der Anfang ist positiv. Ich war bei einigen Veranstaltungen dabei. Die Ausstellung Viktor Brauner im Kunstmuseum ist einfach herausragend. Kann ich einem jeden empfehlen. Ich war bei der Lancierung der Briefmarke über die Kulturhauptstadt und werde auch berichten wollen, dass die Eröffnung eine sehr gute Veranstaltung war. Ich bin sicher, dass sich Temeswar sehr gut präsentieren wird und dass die deutsche Minderheit einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird.
Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres wimmelte es in der Temeswarer Innenstadt, aber auch in manchen Stadtteilen, die mit diversen konventionellen und unkonventionellen Räumen Angebote für ein vielschichtiges Publikum boten. Viele Touristen, viele Sprachen, aber auch Temeswarer aus der Diaspora speziell für das Wochenende angereist, darunter so natürlich auch Banaterdeutsche.
Ja, ich komme immer wieder gerne und ich habe inzwischen wirklich mein Herz hier in dieser Stadt verloren. Es ist eine traumhaft schöne Stadt und ich war also am Silvester auch schon bei der Eröffnung vom neuen Jahr da. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, zu der offiziellen Eröffnung zu kommen. Und es tut mir bis jetzt noch nicht leid. Es ist ja erst der erste Tag, aber die Stadt ist wunderschön. Es ist sehr viel Programm geboten und ja, ich bin gespannt, was mich noch erwartet.
Wenn man von hier weg ist, ja, 33 Jahre bin ich weg. Und da habe ich mir gedacht, es wäre halt schön, auch meine Mutter besuchen und einmal wieder das mitmachen, was vor so vielen Jahren. Überall, wo wir waren, hat sich schon vieles getan.
Ich bin die Carmen Dautner, ich bin die Schwester von der Melli und die Freundin von der Anita, kommen auch aus Schöndorf und sind immer wieder gerne mit Anita unterwegs. Es ist ihre Lieblingsstadt mittlerweile geworden, eine neue alte Heimat wieder. Wir haben sie gerne begleitet. Der Anlass hat einfach gepasst, um die Eröffnung der Feierlichkeit mitzuerleben. Mega, also es hat sich sehr viel geändert. Ich bin eigentlich in Arad geboren, aber mittlerweile ist Temeswar auch eine meiner Lieblingsstädte.
Also meine Eltern sind Banater Schwaben. Ich wohne selber in Klausenburg, das ist nicht so weit. Und da dachte ich, schaue ich auch mal vorbei. Naja, dass ich vielleicht ein bisschen mehr über die Kultur hier erfahre. Also ich bin aber selber in Deutschland aufgewachsen, wohne zwar in Klausenburg, aber das hat ja nichts mit dem Banat zu tun. Und ich erhoffe mir vielleicht, dass ich ein bisschen mehr erfahre über die Kultur.
Im Hintergrund zu hören die Taraf Kaliu Band aus Südrumänien. Später legte der Berliner DJ Fritz Kalkbrenner vor einem ziemlich vollen Domplatz auf. Teil des Eröffnungswochenendes waren jedoch auch Buchvorstellungen oder Konferenzen, wie jene des deutschen Philosophen Peter Sloterdijk, der sich das heutige Europa mal unter die Lupe nahm.
Man hofft, dass Temeswar am Ende dieses Jahres mehr Aufmerksamkeit, mehr Besucher, mehr kulturelle Hochschätzung und solche Dinge erzeugt. Das ist also völlig gerechtfertigt, vor allem auch unter dem Aspekt, dass im Weltbild der Mittel- und Westeuropäer der europäische Osten immer noch ein zu schwach beleuchtetes Gebiet ist.
Ein Wochenende für ein Jahr. Ja, es war auch eine Vorschau auf die Potenziale der Stadt, auf ihre Chancen und ein energiegeladener Anstoß für tausende Projekte, von denen die meisten jedoch nicht im offiziellen und derzeit einzusehenden im Programm stehen. Was mit deutscher Unterstützung oder deutschsprachigen Veranstaltern in Temeswar und in der Region 2023 ansteht, ist in Bälde in einem Kulturkalender des Deutschen Konsulats Temeswar zu sehen.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/Asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Kulturmanager und Kulturmanagerinnen aus drei verschiedenen südosteuropäischen Ländern trafen sich in Temeswar im Rahmen des Regionaltreffens des Instituts für Auslandsbeziehungen, IFA. Das Programm entwickelte und koordinierte IFA-Kulturmanagerin beim Funkforum in Temeswar, Theodora Talhos. Was in der Woche geschah und welche Ereignisse das Treffen brachte, darüber berichtet sie jetzt im Funkmagazin.
Im Vorfeld der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres organisierte das Institut für Auslandsbeziehungen das sogenannte Regionaltreffen in Temeswar. Die nach Ungarn, Rumänien und Serbien entsandten Kulturmanager und Kulturmanagerinnen kamen zusammen und tauschten Ideen sowie Pläne für künftige Projekte aus. Eingeladen zur IFA-Regionalwoche waren auch die Vertreter derer Gastinstitutionen, die kulturelle, soziale und pädagogische Arbeit im Bereich der deutschen Minderheiten leisten. Das Highlight der Woche war eine englischsprachige Podiumsdiskussion mit dem Titel »How can Culture empower Minorities? Wie kann Kultur die Minderheiten stärken?« Daran beteiligten sich Vertreter verschiedener Minderheitengruppen. Luciana Friedmann, Präsidentin der jüdischen Gemeinde Temeswar, Mona Isabella Pecek, Geschäftsführerin des Deutschen Kulturzentrums Temeswar, Kalin Rus, Direktor des Interkulturellen Instituts Temeswar und Thomas Schindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens. Die Veranstaltung am 15. Februar im DARK am Domplatz war öffentlich und kostenlos. Zur Debatte standen mehrere Fragen, darunter: Wie kann Kulturarbeit dazu beitragen, dass Minderheiten ihre Präsenz im öffentlichen Raum stärken und ihre Potenziale entfalten? Oder welche Herausforderungen stellen Krieg, drohende Kürzungen im Kultursektor und das Leben in einer vielschichtigen Postpandemie für die Arbeit dar? Moderiert wurde die Diskussion von der Abteilungsleiterin Integration und Medien des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, Caroline Gill.
Ich hatte die Ehre, die Podiumsdiskussion zu moderieren. Es ging um den englischen Titel How Culture Can Empower Minorities, also wie kann Kultur die Minderheiten auch selbst befähigen, dass man selbstbewusst auftreten kann in den Gesellschaften. Und ich habe viel mitgenommen, unter anderem die Anregung, dass man immer die Minderheit in den Fokus rücken soll, also mit der Minderheit sprechen soll, wenn es auch um kulturelle Programme geht. Und sie eben zu fragen. Das andere ist, wie wichtig es eben ist, dass es nicht nur darum geht, dass die Minderheiten ihr kulturelles Programm einfach nur vorstellen, sondern dass es darum geht, dass eher von dem Ansatz der Social Cohesion, also der sozialen Zusammengehörigkeit zu denken. Das heißt, wie kann man unter den Minderheiten zusammenarbeiten? Wie kann man zwischen Mehrheit und Minderheit zusammenarbeiten, um eben diese gesellschaftliche Stabilität auch zu fördern? Also das waren nur zwei der Punkte von vielen, die wir heute diskutiert haben.
Parallel zu den Treffen der Entsandten aus Deutschland und den Vertretern ihrer Gastinstitutionen aus den jeweiligen Ländern wurde ein Programm organisiert, um den Gästen die Institutionen vor Ort vorzustellen, die sich mit der deutschen und jüdischen Minderheit, aber auch mit der Mehrheitsgesellschaft beschäftigen. Geplant waren Besuche bei der jüdischen Gemeinde, dem Deutschen Kulturzentrum, dem Museum der rumänischen Revolution, dem Deutschen Konsulat und bei Radio Temeswar. Am Ende der Woche fand eine Fortbildung zum Thema Projektmanagement statt, die von Dr. Martina Taubenberger geleitet wurde. Beim IFA-Regionaltreffen konnte viel gelernt, mitgenommen und angewendet werden. Der theoretische Teil wurde durch den menschlichen Aspekt ergänzt, denn nach vielen Online-Meetings durften sich die Kulturmanager und Kulturmanagerinnen auch mal persönlich kennenlernen. Dadurch wurden auch Netzwerke erweitert und neue Synergien geschaffen. Die Vorbereitungen der Regionalwoche koordinierte der IFA-Regionalkoordinator für Rumänien, Ungarn, Serbien und der Ukraine, Florian Kerzel.
Wir haben vom Institut für Auslandsbeziehungen diese Podiumsdiskussion hier organisiert im Vorfeld der Eröffnung der Kulturhauptstadt. Und das war auch verbunden mit dem Gedanken, dass Temeswar auch deshalb Kulturhauptstadt geworden ist, weil so viel Kultur hier auch eben über Minderheiten existiert und schon lange existiert hat. Ich fand ja die Diskussion super interessant und was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist das riesige Potenzial oder auch die Notwendigkeit von Projekten zwischen Minderheiten. Ja, also gerade gab ja auch Stimmen aus dem Publikum, die auch gesagt haben, dass eigentlich, ja, dass man sich gar nicht richtig festlegen kann, gerade hier in der Region, zu welcher Minderheit man jetzt gehört. Und weil es eben so ein Reich ist allein schon, ja, also verschiedene kulturelle Hintergründe zu haben. Und ich glaube, dass man das, ja, dass es einfach ein Takeaway ist, dass gerade durch diese Verbindung über gemeinsame Projektarbeit dieser Reichtum auch wirklich schön weitergegeben und geteilt werden kann. Und wir hatten ja auch das Thema, welche Gefahren gibt es oder mit welchen Gefahren sind wir uns konfrontiert? Also gerade Thema Hate Speech, das gerade ja durch Social Media, durch das Internet es auch viel leichter ist, für ja Hass zu verbreiten. Und auch an der Stelle, glaube ich, haben wir mitgenommen, wie wichtig es ist, dann eben auch nicht nur Personen quasi in unserer, ich sag mal, Blase zu erreichen, sondern eben auch Personen, die eigentlich nicht automatisch mit unseren Projekten in Berührung kommen, sondern dass man gerade diese Projektarbeit, von der ich gesprochen habe, auch ja irgendwie breiter auch noch in die Mehrheitsgesellschaft tragen muss und auch in die einzelnen Minderheiten natürlich. Ja.
Die Teilnehmer hatten auch die Gelegenheit, die verschiedenen kulturellen Veranstaltungen zu besuchen, die im Rahmen der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Temeswar stattfanden.
Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Eine besondere Vorstellung zum Thema Deportation fand vor kurzem im Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Deutsch in Hermannstadt statt. Vorgestellt wurde der beeindruckende Bildband Denkmäler und Gedenktafeln für die im Januar 1945 in Sowjetunion deportierten Rumänen Deutschen. Es handelt sich um Gemeinschaftswerk des Banater Erwin Josef Ziegler und des Siebenbürgers Friedrich Philippi, ergänzt vom Ehepaar Daraban mit Daten aus Nord-Siebenbürgern. Bürgern. Dem wohlbekannten Regisseur-Bibliothekar Erwin Josef Ziegler ist das Zustandekommen dieses wertvollen Bildbands zu verdanken. Mit ihm sprach Christa Richter.
Das Banat und Siebenbürgen sind zwei Landesteile, die eigentlich nahe aneinander liegen. Trotzdem sind die Kontakte nicht so eng, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt auch Ausnahmen. Regisseur Hermenstadt, seit wann gibt es diese Verbindung? Herr Erwin Josef Ziegler, denn Ihnen ist das wahrscheinlich zu verdanken.
Ja, seit ich mich erinnern kann, besonders nach der Wende 1990, gab es einen regen Kulturaustausch mit Hermenstadt. Aber wenn wir ein bisschen noch weiter zurückgehen, dann die ganzen deutschen Lehrkräfte, die wurden ja hier in der PEDA ausgebildet.
Ah, auch die Schwobenkammer.
Ja, und das ist schon eine Brücke gewesen, eine Aufbauarbeit des Zusammenseins in verschiedenen Richtungen, zwar als Lehrwesen, ja. Aber sicher, das automatisch ist es auch im Kulturwesen übergangen.
Von Beruf her sind Sie auch Lehrer?
Nein, Bibliothekar.
Ah, das haben Sie, sind echte Bibliothekar? Ja. Deshalb machen Sie das so perfekt. Ja. Na, wie haben Sie dann diese Bibliothek aufgebaut? Ich beneide Sie immer um eine Bibliothek, die eigentlich das Kulturzentrum ist. Dort passiert in der Bibliothek alles. Musik, Kunst, Literatur. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich beneide Sie richtig, dass Sie so etwas haben. Denn anderswo gibt es nicht in dieser Art. Wie haben Sie das geschafft?
Es ist besonders wichtig. Bibliothek soll ja sein eine Anziehungskraft für alle Kulturliebende. Ob es jetzt um Literatur geht, Bücher selbstverständlich, aber ob es auch um Musik geht, um das einfache Zusammensein, das ist besonders wichtig. Und das ist für mich besonders wichtig gewesen in meiner ganzen Tätigkeit. Und was ich besonders hervorheben möchte, wir waren auch nicht immer introvertiert, sondern wir waren auch für die gesamte Gemeinschaft da. Und das heißt, dass in Banater Bergland sicher ist eine einmalige Geschichte des Zusammenlebens der verschiedenen Ethnien.
Multikulturalität hat es dort schon immer gegeben.
Ja. Und eben darum, das hilft auch das Zentrum weiterzubauen. Denn wir müssen ehrlich sein, auch die Siebenbürger Sachsen sind ausgewandert, genauso wie die Banater Bergland-Deutschen, oder die Banater Schwaben oder die Nord-Siebenbürger oder die Dobrudja-Deutschen, die Bukowina-Deutschen, sind auch der Großteil ausgewandert. Wir sind eine kleinere Gemeinschaft geblieben.
Ja, und trotzdem
zusammen mit den Ungarn, mit den Serben, mit den Kroaten, mit den Tschechen, mit den Slowaken, mit denen wir zusammenleben, im Banater Bergland tragen wir diese Kultur der Deutschen weiter.
Und Sie schätzen jeden großen Mann von dort, egal von wo er kommt, er wird gelobt, er wird erwähnt. Ich lese die Banater Zeitung und wie gesagt, ich bewundere Ihre Tätigkeit und denke immer, warum nur dort? Na gut, und wie sind Sie dann nach 90 zum ersten Mal nach Hermannstadt gekommen? Also die Verbindung bestand?
Die Verbindung also praktisch über das Forum, denn man weiß ja, dass in Hermannstadt statt das Zentrum des Forums auf Landesebene gebildet wurde. Und so kam es zum ersten Kontakten hierher. Sicher dann später auch zu der Kirche, denn wie bereits heute bei der Veranstaltung auch erwähnt, Ökumene liegt auch ganz vorne bei den Banater Berglanddeutschen. Und die Ökumene ohne die evangelischen Kirche könnte es nicht geben. Und wir haben schon seit 1993 mit dem damaligen Bischof Christoph Klein enge Beziehungen gepflegt. Und 1993 kam er zum ersten Mal offiziell als Bischof an einer Veranstaltung der Banater Berglanddeutschen. Und dann 1995 war er auch dabei. Und dann später der jetzige Bischof, Reinhard Gui.
Ja, ich habe gesehen, Sie arbeiten sehr gut
ja,
mit der
und
Kirche.
Auch, ja, mit der Kirche und genauso auch mit dem Bischofsvikar Sikelius Bukarest oder auch mit dem Hans Klein, Bischofsvikar nicht und so weiter. Also wir haben immer diese Beziehungen immer aufrechtgehalten bis heute.
Und dann jetzt noch das Letzte, was Sie heute hier vorgetragen haben. Wer hatte die Idee mit diesen Denkmälern? Und das war Buch Ihre
auch,
Idee, nicht?
Ja, darum ist das Buch auch in Reschica gedruckt worden.
Ja, also Sie haben angefangen damit?
Ja, 2010 der erste Band und dann sicher erst die zwei Ergänzungen und Erweiterungen des ersten Bandes mit dem Erscheinungsjahr 2020 beziehungsweise 2021.
Also es ist ein großes Kapitel, hier müsste man lange darüber sprechen, aber jedenfalls es ist eine fantastische Sache, gerade wenn es traurig ist, gerade wenn es bedrückt viele Menschen, die ja Deportierte in der Familie hatte und dieses nicht sehr annehmen können. Und jetzt noch Ukraine, dieser
sicher.
Konflikt, alles wird wieder aufgewirbelt. Aber man muss es verarbeiten, denn sonst kommt man nicht durch. Man muss Optimismus weiter. Und ich habe gesehen, was ich mich jetzt besonders gefreut habe, weil ich aus dem Tourismus kam, war Semenik. Meine erste große Reise für einen Fahrbogen war am Semenik und ich habe in Semenik nie vergessen und bin immer wieder ins Banat gekommen. Ich glaube, ich war die erste Sächsin, die jedes zweite Monat ins Banat.
Und Wolfsberg-Weitental, also die ganze Region.
Ja, also jedenfalls, ich freue mich, dass es Regisseur gibt. Ich frage Sie nicht weiter, denn das Preisausschreiben war für mich so eine Überraschung, dass so viele Leute mitmachen und das zu einem Erfolg ist. Das war fantastisch, aber darüber ein andermal. Ja,
danke fürs
Gespräch.
Danke.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarest Zeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendung der Gebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das vergangene Jahr brachte für die Gemeinde Nimes zahlreiche Programme und viele Höhepunkte. Bei vielen dieser waren auch die Kollegen aus dem Studio 5 Kirchen mit dabei. Unsere Kollegin Melita Hengel besuchte nun die Vorsitzende der deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung Oniko Kram-Mesei und fragte sie, welche Pläne es für 2023 gibt.
Nimes 2022, ein riesiges Projektjahr mit zahlreichen Projekten und Höhepunkten. Geht es auch in diesem Jahr vielleicht ähnlich turbulent in Nimes weiter?
Ja, also das Jahr 2022 war ein ganz besonderes Jahr für uns. Da haben wir 300 Jahre Ansiedlung unserer deutschen Vorfahren gefeiert. Und das war wirklich eine riesengroße Aufgabe für uns. Und wir mussten unsere Kräfte richtig gut einteilen, damit wir bis zum Jahresende durchhalten können. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr gut gelungen, diese ganze Reihe. Für dieses Jahr planen wir etwas weniger Bewegung, aber trotzdem wollen wir gerne unsere schon zur Tradition gewordenen Programme weiterführen. So fangen wir gleich jetzt Ende Februar mit unserem Hutzelsonntag an. Das ist ja auch eine typisch fuldische Tradition, die wir seit 300 Jahren hier weiterführen. Da machen wir am Sonntagnachmittag so offene Keller mit Weinproben und so Bewirtung. Und am Abend bei Dunkelheit wird dann ein großes Hutzelfeuer angezündet und wir singen dann unsere traditionellen Lieder. Und hoffentlich gibt es dann noch den einen oder anderen Musikanten, der mit Akkordeon oder Trompete sich anschließt und dann gibt es noch einen lustigen Abend dazu. Im Jahresverlauf gibt es dann auch weitere traditionelle Programme. Zum Beispiel machen wir schon seit 4 oder 5 Jahren Fronleichnam, immer in Volkstracht, also diese Prozession mit diesen kleinen Holzhütten, die schön geschmückt werden und verziert. Und das wollen wir auch dieses Jahr wieder machen. Und im September planen wir dann ein Weinlesefest, ein Winzerfest, wo wir gerne mit unseren Trachtenträgern und Kulturgruppen aus der Nachbarschaft gerne so ein Fest feiern wollen. Und es gab bei uns letztes Jahr zum ersten Mal ein Stifoller-Treffen. Das heißt, wir haben die Gemeinden eingeladen, die nachweisbar auch aus dieser Fuldaer Gegend stammen, wie unsere Vorfahren. Und da haben wir so ein Fuldaer Treffen gemacht. Und dieses Treffen wollen wir aber nicht für uns behalten, sozusagen, sondern gerne weitergeben an andere Gastgeber, andere Ortschaften, die auch dieser Fuldaer Mundartgruppe angehören. Und wir würden auch dann gerne als Gäste da mitmachen. Und es gibt natürlich auch andere Gemeinden hier in der Ostbranau, die dieser Gruppe angehören, die auch noch angesprochen werden können und sicherlich auch Lust hätten mitzumachen.
Das letzte Jahr war ja ein ziemlich rundes mit den vielen, vielen Veranstaltungen von Monat zu Monat. Gibt es vielleicht auch Rückmeldungen diesbezüglich, wie das bei den Nimeschen sozusagen angekommen ist, dass so viel stattgefunden hat?
Ja, also zum Glück waren die Rückmeldungen alle sehr positiv. Wir haben sehr viel Lob und Dank bekommen von den Nimmerscher und auch aus den Nachbarortschaften, die wir zu unseren Veranstaltungen eingeladen haben. Und das war natürlich auch eine große Motivation, das alles durchzuziehen. Und natürlich möchten wir auch gerne weiterhin den guten Kontakt mit unseren Freunden oder neu gewonnenen Freunden aus der Tolnau weiterleben lassen. Wir haben ja 3 Ortschaften aus der Tolnau eingeladen: Mutsching, Saved und Ungarisch Vejke, Lukisch Vejke. Und mit Ihnen möchten wir auch gerne den Kontakt aufrechterhalten und, wenn es geht, dann weitere gemeinsame Programme organisieren.
Sie haben erwähnt, Sie würden gerne das Stifoler-Treffen fortsetzen, vielleicht jetzt als Gäste, aber doch als Teilnehmer von diesem. Gäbe es dafür vielleicht konkrete Pläne, wie man das weitergeben könnte? Wer angesprochen werden soll oder in welcher Form?
Also letztes Jahr haben da insgesamt 10 Dörfer mitgemacht und es gibt Forschungen aus dem Jahr 1920, wo insgesamt über 20 Dörfer aufgelistet sind, die dieser Fuldaer Dialektgruppe angehören. Und ich denke schon, dass da das eine oder andere Dorf vielleicht auch Lust hätte, als Gastgeber mitzumachen oder als Teilnehmer mitzumachen. Da sollten wir uns vielleicht mal zusammensetzen und gemeinsam Pläne schmieden, wie man dieses Treffen fortsetzen kann.
In Nimmer sind auch schon mehrere Bücher in den letzten Jahren erschienen, Fotobuch, Kinderreimbuch. Gibt es vielleicht auch in dem Sinne von der deutschen Selbstverwaltung eine Arbeit, die das vielleicht weiterführen würde mit neuen Ausgaben?
Für dieses Jahr haben wir uns was für die Kleinen ausgedacht. Es soll nämlich so ein Malbuch geben mit Nimmerscher Sehenswürdigkeiten und unseren öffentlichen Gebäuden wie Schule, Gemeindehaus, Kindergarten, Kirche und so weiter. Und da haben wir auch schon eine junge, talentierte Schülerin engagiert, die Reke Otzel. Sie ist übrigens auch Valeria Koch-Preisträgerin geworden, jetzt im Januar. Und sie macht sehr schöne Zeichnungen. Und unser Plan wäre, dass wir so ein Malbuch für Kinder machen mit Nimmerscher Spezialitäten.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am Mittwoch, dem 8. Februar, wurde im Kapitelzimmer des Stadtpfarrhauses von Kronstadt die deutschsprachige Ausgabe des Buches »Die Schwarze Kirche zu Kronstadt – Reformation und Wiederaufbau« von Dr. Agnes Ziegler vorgestellt. Einleitende Worte sprachen Stadtpfarrer Christian Pleier und Richard Sterner. Stefan Schland spielte Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Dr. Agnes Ziegler rekonstruiert den konkreten Ablauf der Bauarbeiten der damaligen spätgotischen Stadtpfarrkirche, die am 21. April 1689 von einem Brand zerstört wurde. Der Brand stand im Zusammenhang mit den historischen Veränderungen, die zum Sturz der Türkenherrschaft und zur Eingliederung Bürgerns in das Habsburgerreich im Jahr 1687 führten. Vorgestellt wurde ein Buch, eine moderne Monographie der letzten großen gotischen Kirche im Osten. Mit der Autorin des Buches führte ich das folgende Gespräch.
Es ist eine Doktorarbeit im Fach Kunstgeschichte gewesen ursprünglich, den ich an der Ötvös-Loránd-Universität in Budapest geschrieben und verteidigt habe, unter der Anleitung meines Doktorvaters Ernő Marosi, Kunstgeschichtsprofessor, der in seinen Forschungen auch sehr an diesem Phänomen interessiert war, nicht nur wie die Gotik gelebt hat zu seiner Zeit, sondern wie es rezipiert wurde in den späteren Jahrhunderten. Und das ist auch eines der wichtigen Themen dieser Arbeit, dass die Schwarze Kirche Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts wieder aufgebaut wurde, so dass es gotische Formen benutzt wurden. Also man hat es in einem gotischen Stil wieder aufgebaut. Das Buch ist nach der Verteidigung der Dissertation tatsächlich in ungarischer Sprache in Budapest erschienen, dank einer Förderung der Erinnerungskommission für die Reformation in Ungarn. Und ein paar Jahre später erwachte der Wunsch, dass dieses Buch auch in deutscher Sprache erscheint, damit es auch für das deutsche Publikum erreichbar ist und vor allem auch für die hiesige Gemeinde, die Gemeinschaft, die diese Kirche noch immer besitzt und benutzt, dass sie auch Zugang an diese Informationen haben.
Woran lag die Auswahl oder was hat Sie dazu bewegt, dieses Thema zu untersuchen?
Das geht weit in die Geschichte oder meine Geschichte zurück. Es war ursprünglich ein Thema, den mein Professor an der Klausenburger Universität, Dr. András Kovács, mir empfohlen hat, als Thema für die Diplomarbeit. Und damals habe ich einen kurzen Abriss dieser Wiederaufbaugeschichte geleistet als Diplomarbeit. Später als Magisterarbeit habe ich mich mit der Sitzordnung im 18. Jahrhundert beschäftigt. Aber ich fühlte noch immer, dass das Thema noch nicht erschöpft war, dass es mehr hat, was man erforschen und präsentieren könnte. Und so wuchs es zu einer Doktorarbeit. Und im Rahmen dieser Doktorarbeit konnte ich nicht nur die Geschichte chronologisch rekonstruieren, sondern viele andere, auch gesellschaftliche Aspekte berühren. Oder ich hoffe, es verstanden oder richtig verstanden zu haben, wie die damalige Gesellschaft gelebt hat, wie sie ihre Kirche gepflegt haben, eingerichtet haben und wie diese künstlerische Zeugnisse, wie dieses Erbgut dann wiederum ihr Glaubenswelt widerspiegelt und ihre Denkweise.
Wie lange hat die Forschungsarbeit gedauert?
Die Forschungsarbeit hat einige Jahre in Anspruch genommen, so ungefähr 5 Jahre, würde ich sagen, also während meines Studiums in Budapest und dann noch einige Jahre hier in Kronstadt zu Hause an den hiesigen Archiven und hier in der Nähe der Kirche selbst, der Sammlung selbst. Natürlich kommen dann dazu die Arbeitszeiten, die mit der Vorbereitung des Manuskriptes für eine Publikation dann auch zusammenhängen, sowohl vor der ungarischen als auch vor der deutschen Ausgabe. Also, aber insgesamt kann man sagen, 5, 6 Jahre habe ich daran geforscht.
Welche waren die benutzten Archivalien, die Sie bei der Forschung verwendet haben?
Es waren hauptsächlich Schriftstücke, die hier am Archiv, am historischen Archiv der Kirchengemeinde erhalten sind. Natürlich habe ich da auch Dokumente benutzt, die bekannt waren und die teilweise veröffentlicht sind in Quellensammlungen. Aber ich habe auch Quellen gefunden, die noch nicht bekannt waren oder nicht rezipiert waren, weil diese Episode der Kirchengeschichte insgesamt die Forschung bisher nicht intens beschäftigt hat oder interessiert hat. Und deshalb sind diese Quellen auch zum ersten Mal von mir erschlossen worden. Es handelt sich um Rechnungsbücher, die über Baumaßnahmen berichten. Es handelt sich um chronikalische Aufzeichnungen, worin die Menschen über Ereignisse berichten oder über Reparaturen berichten, aber auch Gedichte oder Predigten, Predigttexte, aus denen ich versucht habe, dieses Kosmos dann zu rekonstruieren.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Das Buch ist vielleicht ein bisschen überraschend aufgebaut. Es ist nicht rein chronologisch oder streng genommen chronologisch aufgebaut, denn wie Sie auch erwähnt haben, es hat diesen starken Schwerpunkt im 18. Jahrhundert. Also es behandelt hauptsächlich den Stadtbrand und den Wiederaufbau nach dem Stadtbrand, den Wiederaufbau der Kirche. Aber um dieses Zeitalter genau zu verstehen, um genau zeigen zu können, was die Gemeinschaft und wie aufgebaut hat an der Kirche, musste ich auch sehen und verstehen, wie die Kirche davor ausgesehen haben muss. Also ich musste auch die Jahrhunderte der Gotik, also wie die Kirche ursprünglich gebaut wurde, verstehen und erläutern, die Reformation und die damit zusammenhängenden Veränderungen, aber auch die Jahrhunderte nach dem Brand. Also es beginnt eigentlich mit einer Geschichte der Restaurierungen aus dem 20. Jahrhundert, einfach um gleich zu Beginn diese Schichten, die den 20. Jahrhundert dazugetan hat, abzupellen. und versuchen zu verstehen, wie die Kirche direkt nach dem Wiederaufbau ausgesehen haben muss. Und dann kommt erst die Beschreibung des Baus und dann die Jahrhunderte der Existenz der Kirche, Gotik, Reformation, 17. bis 19. Jahrhundert. Und zuletzt wird dann die Zeit des Brandes dann behandelt. Und zwar zuerst mit der Beschreibung der Diskurse, die nach dem Brand in Kronstadt ja zu hören waren, und dann die Geschichte des Wiederaufbaus. Und das Buch schließt dann mit einer zusammenfassenden Analyse der Ereignisse und der Tendenzen.
Das Buch enthält auch Fotos, die sorgfältig ausgesucht wurden. Denn wer nur das Buch überfliegt, kann mit Hilfe der Illustrationen die Pracht der Schwarzen Kirche und den unvergleichbaren Reichtum seiner Ausstattung bewundern. Was können Sie uns über die Fotos sagen?
Tatsächlich ist es so, dass diese Kirche und diese Sammlung auch eine Augenweide sind. Also abgesehen von ihrer Reichtum in ihrer Geschichte oder ihre Bedeutungsebenen, was uns Fachleute dann vielleicht noch mehr begeistert, sind sie auch sehr schön und sehr qualitativ. Also es war mir wichtig, das auch ein Stück weit zu vermitteln, nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern. Und ich habe die Bilder teilweise selbst gemacht, aber zu meiner großen Hilfe war auch der Kronstädter Fotograf Arpad Udvardi, der ein besonderes Auge hat für Kunstwerke und er hat sehr schöne Fotos gemacht und in sehr schönen Fotos diese Objekte und die Kirche selbst präsentiert.
Wem ist das Buch gewidmet?
Das Buch ist insgesamt den Lesern und Interessenten gewidmet, hauptsächlich an den Mitgliedern der Honterus-Gemeinde und auch der Forschung. Es erschließt eine Kirche und eine Sammlung für das Publikum, für das wissenschaftliche Publikum, die in den letzten Jahren ein bisschen unzugänglich war für die Wissenschaft. Denn die letzte Monographie ist 1927 erschienen. Und seit damals hat sich die Denkweise in der Kunstgeschichte verändert und die Diskurse haben sich verändert. Und weil Kronstadt auch relativ weit entfernt ist vom Zentrum der Forschungsarbeit, deshalb war es ein bisschen unerreichbar. Also das Buch ist auch sicherlich denen gewidmet, die diese Kirche wieder in die europäische Kunstgeschichte aufnehmen möchten, dass sie es als Vergleichsbeispiel heranziehen, als Analogie für ihre eigenen erforschten Objekte sehen. Und ich habe es auch meiner Familie gewidmet, die mich am stärksten während dieser Jahre der Forschung unterstützt haben.
Und eine letzte Frage, wo ist das Buch erhältlich?
Im Moment ist es in Kronstadt im Geschenkeladen der Schwarzen Kirche, im Inspiratio-Geschenkeladen erhältlich und im Lesegarten, eine andere deutsche Buchhandlung in Kronstadt, und man kann es auch online bestellen.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomuresch.ro, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomuresch.ro. Das ist moroshvasarhelyradio.ro.
Funkmagazin.
Die deutsche Gemeinschaftssendung, das Funkmagazin des Monats Februar, endet hier. Ich bin Gabi Mesi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern schöne Frühlingstage, auf Wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.